Guten Tag, meine Damen und Herren, Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft mit Burkhard Müller-Ulrich. Heute soll die Rede sein vom Land im Gegensatz zur Stadt, von der Landschaft als ästhetischem Genussfaktor und als Grundlage der Agrikultur, vom Wald und von den Bäumen und diesem ganzen Symbolraum, der gerade in Deutschland so eine besondere Rolle spielt. Mein Gast heute heißt Kenneth Anders. Er ist promovierter Kulturwissenschaftler, Kulturgeschichtler, um genau zu sein. Er hat ein paar Bücher geschrieben, über die wir gleich reden werden, und er hat ein Büro für Landschaftskommunikation gegründet. Hallo Herr Anders, was ist denn das, Landschaftskommunikation?
Wir leben ja heute in einer Welt, in der wir über alles Mögliche Informationen bekommen. Unsere Kommunikation ist quasi über den ganzen Erdball gezogen und das führt dazu, dass wir nicht mehr viel über das sprechen, was uns unmittelbar umgibt. Das ist ein Umstand, den mein Kollege Lars Fischer und ich schon vor 20 Jahren als ein großes Problem gesehen haben. Wir haben gesagt, wir müssen was dafür tun, dass in den Regionen selber, dort, wo Menschen zusammenleben, in bestimmten Kulturlandschaften, die Auseinandersetzung gestärkt wird mit dem eigenen Raum. Und damit das funktioniert, müssen die Menschen, die etwas über diesen Raum wissen, weil sie sich den Raum aneignen, weil sie in ihm Landwirtschaft betreiben oder die Natur beobachten oder Bilder malen, weil sie eine bestimmte Beziehung zu diesem Raum haben, die müssen das Wissen, das sie über diese Aneignung des Raums gesammelt haben, sich gegenseitig aufschließen und daraus eine Kommunikation formen, die man so verstehen kann, wie dass eine Region eine eigene Öffentlichkeit hat. Und um diese eigene raumbezogene Öffentlichkeit bemühen wir uns.
Okay, jetzt haben wir viel über Kommunikation gehört und ich wollte gerne noch etwas mehr über Landschaft hören. Wenn ich das Wort Landschaft einfach so vor mich hin sage, dann habe ich sofort ein gutes Gefühl. Da werden sofort positive Assoziationen ausgelöst, weil das kann die Heimatlandschaft sein oder auch eine Urlaubslandschaft. Es hat etwas mit Natur zu tun. Man hat irgendwie sofort so ein Gefühl, das ist ein Begriff, der nichts Negatives hat.
Tatsächlich ist das wahrscheinlich auch der Grund, dass der Begriff Landschaft sogar ins Russische übergegangen ist. Und wir haben immer eine Assoziation, die wahrscheinlich sehr stark bestimmt ist von der Landschaftsmalerei. Da ist der Raum zusammengenommen, all das, was wir über ihn empfinden können, das wird uns dort verdichtet, nochmal zurückgespielt. Und wir selber sind als Subjekte in der Landschaft willkommen. So stellen wir uns das vor. Wir würden aber in der Landschaftskommunikation eher sagen, Landschaft ist angeeignete Natur. Und diese Aneignung, die kann eben erfolgen, indem ich ein Bild male oder ein Foto mache oder indem ich forsche, Daten erhebe oder indem ich eben tatsächlich physisch eingreife, also Landwirtschaft mache oder Forstwirtschaft. All das erzeugt Landschaft. Und dann würde ich nochmal unterscheiden den Begriff der Kulturlandschaft dazu. Da stecken nämlich auf einmal die ganzen Glücksansprüche, die der Mensch an den Raum hat, mit drin. Das ist eigentlich die Landschaft, die wir wollen, an die wir gezielt Ansprüche herantragen, die sich nicht nur herstellt hinter unserem Rücken, weil wir in ihr irgendeiner Sache nachgehen.
Und der Begriff selbst, der ist mir zum ersten Mal, glaube ich, untergekommen, also auch als soziologisches und Kultur, ja fast philosophisches Phänomen in dem Buch von Hans-Jörg Küster, Die Entdeckung der Landschaft, ist, glaube ich, so vor 10, 15 Jahren, ich weiß nicht mehr, erschienen. Damit kam tatsächlich ein Nachdenken in Gang. Sie hatten gesagt, Kulturlandschaft, ja, ist richtig. Eigentlich ist alles in Europa Kulturlandschaft. Wo immer man hinguckt, haben Menschenhände die Oberfläche geformt.
Ja, Hans-Jörg Küster war für mich auch immer ein ganz inspirierender Autor, weil er auch zeigt, dass wir in dem Raum lauter Spuren haben, früherer Nutzungen, früherer Aneignungen, sodass wir eigentlich heute, wenn wir durch die Landschaft gehen, immer auch in der Geschichte stehen. Und diese Persistenz von Strukturen, die macht die Landschaft so spannend. Denn man kann nicht von vornherein sagen, was von den Dingen, die mir jetzt hier gegenübertreten, wenn ich sie lesen kann. Ja, das können alte Häuser sein, vergangene Wegebeziehungen, alte Bahngleise, Bauwerke, die inzwischen Ruinen sind oder Strukturen im Wald, was auch immer. Man kann nicht von vornherein sagen, was davon ist noch wichtig für uns und was nicht. Denn man kann in der Landschaft auch Vergangenes immer wieder neu aneignen. Und das macht die Landschaft so befreiend, für mich zumindest auch, weil ich immer den Eindruck habe, ich habe Zugang zu anderen Zeiten und stehe sozusagen nicht nur ausgeliefert in der Gegenwart.
Und im Hintergrund steht noch ein Begriff, den wir vielleicht noch nicht genügend erwähnt haben, nämlich Natur. Also oft ja auch gedacht als Opposition zur Kultur, zur Kulturlandschaft. Natur spielt ja eine enorme Rolle. Also gerade wegen Naturschutz. Jeder ist dafür, die Natur zu schützen, die Natur zu achten. Klar sind wir alle. Und in dem, was Sie jetzt da gesagt haben, steckt, glaube ich, auch ein gewisser politischer Zündstoff. Denn mit dem Begriff Natur wird ja heute unglaublich Politik gemacht. Die Frage ist natürlich, was für Vorstellungen haben wir da? Ist das eine romantische Fantasie oder hat das wirklich was?
Also unsere Naturvorstellungen haben sich ja sehr verändert. Wenn wir noch in die Zeit von Schiller gucken, meinetwegen, da schneidet die Natur gar nicht so gut ab. Da ist sie eher Quelle des Ärgernisses oder der Krankheit oder des Leids oder was auch immer. Und das hat sich verändert, haben auch zu Schillers Zeiten manche anders gesehen. Aber ich denke, insbesondere im Zusammenhang mit der Verstädterung des Menschen, also dass immer mehr Menschen heute in Ballungsräumen leben und nicht mehr selbst in der Natur arbeiten müssen. Und für mich ist der wichtige Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang tatsächlich der der Aneignung. Ich merke das oft, wenn ich Vorträge halte, dass gerade junge Menschen sagen, Moment, wieso Aneignung? Wir wollen nicht immer alles aneignen. Der große Landschaftsökologe Wolfgang Haber hat das mal so ausgedrückt. Er sagt, wir sind aber heterotrophe Wesen. Wir können gar nicht anders, wenn wir leben wollen, als uns die Natur einzuverleiben, sie, man muss es so hart sagen, ja sogar zu manipulieren und zu zerstören. Wir würden sonst gar nicht leben können. Vielleicht wäre die Welt schöner, wenn wir wie die Pflanzen in der Lage wären, Photosynthese zu machen und dann intelligibles Leben hervorgebracht hätten. Aber das können wir nicht wissen. Wir kennen keine solche Zivilisation, sagt Haber. Also Aneignung ist etwas, was für uns existenziell wichtig ist und es findet eben auch mit der Natur und in der Natur statt. Und in den Ballungsräumen, gerade in den Kulturen der Ballungsräume, wächst ein ganz starkes Unbehagen an dieser Aneignung, was man übrigens auch gut verstehen kann, weil die Menschen ja selber nicht mehr in diesen Prozess involviert sind. Und sie sehen immer nur, es macht lauter Scherereien, es bringt lauter Probleme hervor, das wird ja auch täglich vermittelt. Und deswegen wächst ein Unbehagen und man möchte gerne Natur Natur sein lassen und aus diesem Schuldzusammenhang, so empfindet man ihn ja, am liebsten austreten.
Und es fehlt auch einfach das Wissen. Ich meine, in den Städten glauben die Leute ja, dass Milch in Tüten irgendwo herkommt und manche Kinder staunen, wenn sie zum ersten Mal eine Kuh sehen. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber deswegen komme ich mal zurück zu Ihrem Kommunikationsansatz. Sie sind ja auch engagiert, den Leuten was zu vermitteln in einem Museum. Vielleicht können Sie mal erzählen, was dieses Oderbruch-Museum eigentlich macht.
Ja, vielleicht gehen wir noch einen ganz kleinen Schritt nochmal zu dem Naturbegriff zurück. Da gibt's für mich noch einen ganz wichtigen Aspekt dabei. Und der hat etwas mit dem Ressourcenbegriff zu tun. Ohne jetzt zu philosophisch zu werden, ich habe in den letzten Jahren sehr viel über das Thema Ressourcen nachgedacht. Und Ressourcen sind nämlich Dinge oder Elemente aus der Natur, die wir bewirtschaften und die für uns eine ganz existenzielle Bedeutung haben. Der Boden zum Beispiel ist unsere wichtigste Ressource. Wir können gar nicht anders, wenn wir Landwirtschaft betreiben, als uns den Boden immer neu anzueignen, als ihn sozusagen zu bewirtschaften, permanent zu gebrauchen. Auch Wasser ist eine Ressource, auch der Wald ist eine Ressource. Viele Elemente in der Landschaft sind Ressourcen. Wir gebrauchen aber den Begriff der Ressource auch für Erdöl oder Erdgas oder Kohle. Und da würde ich sagen, wir haben vielleicht in unserer Sprache da sogar ein Defizit. Man müsste diese letzteren Naturelemente vielleicht als Sourcen bezeichnen, nämlich als Quellen, die wir ausbeuten und verbrauchen, die wir aber nicht erneut wieder uns aneignen können. Die werden also einverleibt in unseren Stoffwechsel, unseren Metabolismus und danach werden sie wieder ausgeschieden. Man kann sie vielleicht noch recyceln, aber sie bleiben nicht erhalten als solche. Und die Erfahrung des Landwirts oder des Försters oder derjenigen, die also Ressourcen bewirtschaften, ist also eine, die in den Städten tatsächlich nur noch sehr schwer gemacht werden kann, außer vielleicht, man hat einen Schrebergarten. Selbst da, ich glaube, selbst in kleinen Einheiten, in ganz kleinen Zusammenhängen kann man das erfahren, nämlich, dass ein Glück drin steckt, dass sie eigentlich immer schöner werden, dass sie immer reicher werden, dass sie immer mehr Vielfalt freisetzen und dass man sich selber in diesem erstmal vielleicht als problematisch angesehenen Aneignungszusammenhang mit der Natur trotzdem auf einmal erfährt als in einer gelingenden Beziehung. Und das ist eine Erfahrung, die ist natürlich in einer Gesellschaft, die sehr stark durch den Verbrauch bestimmt wird, also durch Konsum, dadurch, dass man einfach Dinge kauft und sie sich einverleibt, da ist diese Erfahrung sehr, sehr schwer zu machen. Und meines Erachtens ist das ein Schlüsselproblem für unsere Kultur, wieder Ressourcenerfahrungen zu ermöglichen, denn die sind ein ganz entscheidender Knackpunkt für das, was mit uns in der Natur passiert. Die Ressourcen verlangen uns ja auch was ab. Aufmerksamkeit, Sorgfalt, auch häufig auch Sorgen, schlaflose Nächte, alles Mögliche. Und auf der anderen Seite, was aber auch möglich ist, ein gelingendes Leben im Umgang mit der Natur. Und das, denke ich, da haben wir wirklich ein Defizit in unserer öffentlichen Sprache und vor allen Dingen auch in unseren Umweltdiskursen, wo immer man eher sagen würde, lieber weniger die Ressource bewirtschaften, weniger nutzen. Und ich würde sagen, es ist keine Frage von zu viel oder zu wenig, sondern eine Frage der Qualität. Und das wird Ihnen auch im Prinzip jeder Landwirt bestätigen.
Also ich habe gerade an die Landwirte gedacht und mir vorgestellt, wie die reagieren, wenn also Städter erklären, oh, Dünger ist des Teufels und das wollen wir doch eigentlich nicht und da möchten wir davon wegkommen und naturgemäß leben, wo natürlich jeder Bauer weiß, weil sie von Ressourcen sprachen, dass genau das nötig ist. Wir können uns und überhaupt die Welt nur satt bekommen, indem man den Boden düngt, ja, nur zum Beispiel.
Ja, der Boden verlangt uns etwas ab und er verlangt dem Landwirt vor allen Dingen eine sehr hohe handwerkliche Qualität ab. Denn der Boden ist kein Substrat, das man einfach im Labor vorfindet und wo man sagt, ich führe jetzt so und so viel Nährstoff und Wasser zu und dann wächst da was. Der Boden ist heterogen, er hat unterschiedliche Feuchtigkeit, unterschiedliche Fruchtbarkeit. Hier im Oderbruch kann man das ganz wunderbar sehen. Es gibt Schrindstellen, die sind trocken und es gibt Ackersenken, die sind feuchter und häufig nährstoffreicher, aber wiederum auch schwerer zu bewirtschaften. Und wenn wir heute einen Trecker hin und her fahren sehen, dann denken wir, aha, moderner Trecker, industrielle Landwirtschaft. Dass aber ein hohes handwerkliches Können nötig ist, um den Boden richtig zu bewirtschaften, das können wir heutzutage von außen oftmals gar nicht mehr richtig erfassen. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, einen Sinn dafür zu wecken und überhaupt in Erfahrung zu bringen, die Landwirte oder Forstleute auch zu fragen, zu sagen, wie macht ihr das und welche Qualität steckt eigentlich in eurem Tun, in eurer Landnutzung, in eurem Handwerk?
Aber wie ist es denn möglich, dass dieses Wissen über unsere eigenen natürlichen Grundlagen so verloren gegangen ist, dass wir, Sie haben gesagt, es nicht richtig erfassen oder dass man überhaupt Museen und pädagogische Maßnahmen braucht, um den Menschen wieder ins Bewusstsein zu rücken, wie wichtig die Ressourcen sind, wie wichtig der Boden ist. All das, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit war.
Ja, das führt eben zu einer wirklichen Schieflage in unseren Diskursen, weil sie eben nicht systematisch beteiligt werden an der Auseinandersetzung über meinetwegen die Landwirtschaftspolitik. Und das ist eine Schwierigkeit, die, wenn man das so nennen will, die Lobbyorganisationen, wie meinetwegen der Bauernverband oder sowas, gar nicht wirklich auffangen können. Denn die müssen Interessen vertreten und das ist was anderes, als die Erfahrungen und das Wissen wieder in die Gesellschaft zu tragen. Ein zweiter Grund ist sicherlich die veränderte Wissenschaft. Gerade die Agrarwissenschaft und die Forstwissenschaft, die sollten Landwirte ausbilden. Sie tun das sicherlich zum Teil noch immer, aber es sind andere Anreize in den Wissenschaftskontext geraten, die, sagen wir mal, diese dienstleistende Funktion der Wissenschaft für die Landnutzung immer wieder auch strapazieren.
Wir waren bei der Frage, wodurch es gekommen ist. Also das ist ja eigentlich ein Kulturdrama, muss man sagen, dass die Menschen in unserer Zivilisation sich so weit von den natürlichen Grundlagen entfernt haben, dass eben diese ganzen Zusammenhänge, die früher mal evident waren und selbstverständlich waren, quasi neu gelernt werden müssen. Und zu diesem Lernprozess tragen Sie bei, indem Sie Wissen sammeln und selbst ja zu Büchern verarbeiten? Wie machen Sie das?
Das Allerwichtigste für meine Arbeit ist in der Tat das Gespräch. Und man könnte es ein ethnografisches Gespräch nennen, aber wichtig dabei ist, dass man wirklich den Gesprächspartner ernst nimmt als jemanden, der etwas weiß und gerne wissen möchte, was an diesem Wissen für andere mitteilenswert ist. Und insofern hat es Ähnlichkeit mit einer journalistischen Arbeit, Aber ganz wichtiges Prinzip dabei ist immer die Autorisierung. Also wir befragen Menschen im ländlichen Raum, Landwirte, Künstlerinnen, Bürgermeister, alle möglichen Leute, je nachdem, was uns gerade an dem Raum interessiert. Und wir erarbeiten davon einen Text, der mit diesen Befragten immer noch mal sehr sorgfältig abgestimmt wird. Die können den also verändern und sie sollen ihn so korrigieren, dass sie hinterher sagen, okay, jetzt könnt ihr damit öffentlich arbeiten. Und die Idee, die dahinter steckt, ist die, dass wenn wir solche autorisierten Texte haben, wir ein Material haben, dass wenn wir es mit anderen Materialien, mit anderen Texten dann kombinieren, denn Perspektivvielfalt ist für die Landschaft ganz, ganz wichtig. Es gibt kein Monopol über Landschaft. Keiner kann von sich behaupten, dass er alles über eine Landschaft weiß. Das hängt eben immer davon ab, welche Aneignung ich in diesem Raum vollziehe. Und dann muss ich versuchen, diese verschiedenen Perspektiven aufeinander zu beziehen. Und daraus entstehen Ausstellungen, auch Theaterstücke übrigens, Bücher, Webseiten und so weiter. Und zum Thema Landwirtschaft habe ich zum Beispiel ein Theaterstück auch geschrieben. Das heißt, die kluge Bauerntochter wird noch gebraucht. Und darin kann man relativ viele dokumentarische Texte auch hören. Aber es ist eben auch der Versuch, die Aussagen der Landwirte auszuwerten hinsichtlich dem, was sie zum Thema Landwirtschaft eigentlich mitteilen können, was wir selber vielleicht noch gar nicht so im Blick haben. Ich weiß nicht, kennen Sie das Märchen von der klugen Bauerntochter?
Nee, ich wollte gerade danach fragen.
Das ist ein Grimms Märchen, ein sehr kurzes und ein wunderschönes. Und das bringt eigentlich für das Mittelalter den Konflikt zwischen dem Bauern und dem König auf den Punkt. Es geht dabei um Rätsel. Die Bauerntochter soll ein Rätsel lösen, das der König ihr gestellt hat. Und das Rätsel ist, die Bauerntochter soll zu ihm kommen, nicht gekleidet und nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg. Und dieses Märchen handelt also davon, wie die Bauerntochter doch die Gunst des Königs gewinnt und damit ihren eigenen Vater aus dem Gefängnis holt. Denn der Vater ist durchaus ob seiner vielleicht etwas einfältigen Ehrlichkeit gefährdet. Und ich habe dieses Motiv nochmal aufgegriffen und gedacht, wir haben eigentlich heute wieder so eine Situation. Die Landwirte werden vom König, wir haben heute viele Könige, das ist König Kunde, die werden eigentlich nicht mehr verstanden und sie können ihre Perspektive in der Gesellschaft eigentlich nicht mehr sichtbar machen, außer vielleicht über ein Rätsel, das die Könige interessiert. Und das Rätsel von heute für die Landwirte ist aber natürlich eine andere Figur. Ich habe es mal so genannt, ein Landwirt, der heute arbeiten will und leben will, der steht sozusagen in dem Widerspruch, dass er seine Waren nicht verschenken darf, aber eigentlich auch nicht verkaufen, dass er nicht gefördert werden will, aber auch nichts verboten bekommen will und dass er nicht in dem Dorf lebt und nicht außer dem Dorf. Was will ich damit sagen? Wenn die Landwirte das, was sie produzieren, auf den Markt werfen und der Warenlogik unterliegen, bekommen sie genau die Probleme, die wir heute haben. Aber sie können natürlich ihre Produkte auch nicht verschenken. Dann haben wir auf der anderen Seite den Versuch der Gesellschaft, die landwirtschaftliche Praxis zu beeinflussen, durch Verbote oder durch Förderungen. Aber beide Instrumente sind eigentlich völlig ausgereizt. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Beruf, der noch stärker reglementiert ist gegenwärtig. Wenn man sich überlegt, was die Landwirte tun müssen, die müssen auf den Acker, die müssen sich um Vieh kümmern, die müssen den Markt bespielen und obendrein von früh bis spät sich um ihre Auflagen kümmern und Abrechnungen machen und Förderungen bürokratisch auch wieder verarbeiten. Diese Instrumente, das geht eigentlich so nicht weiter. Und der dritte neuralgische Punkt ist der, inwiefern gehören sie denn eigentlich noch zur ländlichen Gesellschaft? Also sind sie Teil des Dorfes oder stehen sie eigentlich schon außerhalb des Dorfes, weil sie sich mit ihren betrieblichen Logiken zum Teil gar nicht mehr in der Dorfgesellschaft so wiederfinden?
Ja, stehen sie denn außerhalb der Gesellschaft sozusagen als computerisierte Unternehmer, die da ihre Abrechnungen machen und während die Kühe in den Fütterungsautomaten geführt und rausgelassen werden? Oder was ist der Bauer heute? Es gibt ja auch wahrscheinlich mehr und mehr Untergrenzen. Also so einen Kleinbauer im eigentlichen Sinne gibt es ja kaum noch.
Also für mich ist tatsächlich die Subsistenzwirtschaft nach wie vor eine ganz, ganz interessante Lernmenge. Ich habe auch selber ein paar Schafe und Hühner und das ist alles sozusagen keine echte Landwirtschaft. Aber man lernt dabei schon, was es heißt, sich um bestimmte Dinge zu kümmern. um Leben zu kümmern und Leben sich auch anzueignen, es sich einzuverleiben. Und es gibt nach wie vor sehr kleine Betriebe, die traditionell wirtschaften. Es gibt Landwirte, die neu anfangen. Wir haben ja einen in der Nachbarschaft, der es sogar ablehnt, mit einem Trecker zu fahren. Und wir haben ganz große Betriebe. Und ob diese Betriebe aber dem ländlichen Raum gegenüber aufgeschlossen sind oder nicht, das kann man an der Betriebsgröße nicht ablesen und man kann es auch nicht unbedingt daran ablesen, ob sie bio sind oder, wie man sagt, konventionell. Denn dieser Begriff konventionelle Landwirtschaft ist meines Erachtens eigentlich auch nicht richtig. Er unterstellt ja, dass die Landwirte einer Konvention folgen und nur tun, was sie eben gewohnt sind. Und das ist nicht der Fall. Die Betriebe müssen ständig reflektieren, wie sie überleben, auf welcher Grundlage sie überleben und wie das funktionieren kann. Und die Frage, wie offen sind sie dem ländlichen Raum gegenüber, die hat vielleicht eher etwas damit zu tun, ob sie selber an dieser Stelle noch ihren Boden und die Flächen, für die sie Verantwortung haben, als Ressource begreifen und auch sagen, ich will hier meinen Betrieb sozusagen als Teil dieses Raums auch führen und entwickeln. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Unterschied zu den Filialbetrieben, von denen wir ja in Ostdeutschland doch so einige inzwischen haben. Das heißt, das sind Betriebe, wo gar nicht mehr der Landwirt unbedingt selber im Ort wohnt. Wir haben ja hier zum Teil sehr große, viele tausend Hektar große Betriebe, sondern wo es einfach eine Gesellschaft gibt und die hat hier und da und dort eben Filialbetriebe und die können eine gute Praxis machen oder eine weniger gute. Das ist aber für die Menschen im Dorf nur noch sehr, sehr schwer einsehbar, inwiefern das eigentlich Teil ihres Lebens ist und inwiefern das, was da passiert, wirklich etwas mit ihrem Dorf zu tun hat.
Diese Filialbetriebe, das sind eigentlich Kolchosen des 21. Jahrhunderts, ja? Also es gibt keinen Bauern mehr in dem Sinne.
Das kann man zumindest argwöhnen, ja. Ich habe in meiner Arbeit, ich weiß nicht, mindestens mit 100 Landwirten gesprochen. Man wird immer wieder überrascht. Man staunt auch, dass manchmal auch bei großen Betrieben durchaus sehr, sehr engagierte und kluge Leute da sind. Und man kann genauso auch bei kleinen Betrieben auf eine sehr anspruchslose oder nüchterne Haltung stoßen. Das kann man nicht immer unbedingt vorher wissen, aber dass es da eine Entfremdung gibt, das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Und die beschreiben die Landwirte selbst ja zum Teil auch. Ich habe zum Beispiel mal, ich war bei einigen Verpächtertagen. Die Landwirte haben ja häufig Land von anderen Landeigentümern gepachtet, die es selbst nicht mehr bewirtschaften. Dann gibt's auch was zu essen und man zeigt ihnen den Betrieb, fährt vielleicht mit einer Kutsche umher und sagt, okay, hier sind unsere Kühe und da machen wir dies und da machen wir jenes. Und ich war immer dabei, wie der Landwirt versucht hat zu erklären, wie sie versuchen zu überleben. Und dass sie ihre Kühe zum Beispiel mit eigenen, selbst hier angebauten Luzerne füttern und dadurch den Proteinbedarf decken. Was sie davon enthebt, Soja importieren zu müssen und wie sie sich auf den Märkten bewegen. Und er hat gesehen, während er gesprochen hat, dass es den Leuten sehr schwer fiel, ihm zu folgen. Und er war hinterher richtig verzweifelt, weil er irgendwie gemerkt hat, er kann die Probleme, mit denen er sich von früh bis spät beschäftigt, seinen eigenen Landverpächtern kaum noch vermitteln.
Wie ist das eigentlich berufssoziologisch? Es gab ja mal so eine Tendenz der Stadtflucht. Das war sehr modisch, aufs Land zu ziehen, naturnah. Und manche haben sich natürlich auch eine Ziege angeschafft, aber viele dann doch lieber nur über den Zaun geguckt, wenn da eine war. Auf der anderen Seite gibt's auch eine Bauernhofflucht. Also Bauernsöhne übernehmen oft den Hof eben nicht, machen was anderes. Wie sind so die demografischen Tendenzen? Nimmt es weiter ab oder gibt es weiter großes Interesse?
Nein, das Interesse ist nicht sehr groß. Es ist, glaube ich, ein ähnliches Problem, das die Handwerker auch haben. Es ist sehr schwer, Nachfolger zu finden. Und man muss vielleicht noch unterscheiden zwischen einer Tätigkeit für einen Agrarbetrieb, meinetwegen als Schlosser oder eben als Angestellter oder eben wirklich der verantwortlichen Leitung eines Agrarbetriebs. Das ist sicherlich nochmal ein großer Unterschied zwischen Ost und West. Im Osten, in der ehemaligen DDR, sind ja viele Betriebe aus ehemaligen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften hervorgegangen. Und das sind auch relativ große Betriebe, die zu leiten wirklich nicht einfach ist. Und dann, wenn man sowas übernimmt, erbt man andere Probleme, als wenn man vielleicht einen väterlichen Bauernhof im Westen erbt. Dann erbt man auch Probleme, aber eben vielleicht nicht die gleichen. Was sich aber ähnelt ist und was mir ganz wichtig ist, jeder landwirtschaftliche Betrieb, ob klein oder groß, ist, wenn man so will, ein kleines System. Man muss sich das so vorstellen, dass es nicht austauschbar ist. Das heißt, ich habe bestimmte Böden, ich habe eine bestimmte Struktur, Stallungen, vielleicht Tiere, vielleicht Mitarbeiter. All das ist über einen langen Zeitraum ins Funktionieren gebracht worden und das ist ein bestimmter Stoffwechsel, den kann ich nicht nach Willkür umbauen. Wenn ich zum Beispiel mein Milchvieh abschaffen muss, der Agrarbetrieb hier bei uns im Dorf, der hat vor einigen Jahren sein Milchvieh abgeschafft. Damit ist nach hunderten von Jahren die letzte Milchkuh aus diesem Dorf verkauft worden. Das war eine ganz schwerwiegende Entscheidung, weil klar war, wenn die sich einmal entscheiden, das aufzugeben, dann fangen sie nicht wieder an. Der Aufwand ist einfach zu groß. Und so kann man das auch in ganz vielen anderen Bereichen sehen. Diese Systeme, die können nicht heute Hü und morgen Hott machen, sondern sie müssen schrittweise überlegen, was kann in den nächsten Jahren funktionieren, in welche Dinge muss ich investieren. Und wenn sie aufs falsche Pferd gesetzt haben, kann das sehr schmerzhaft sein.
Diese Probleme, die wir gerade besprechen, die es den Bauern zum Teil schwer machen, ist das eine Frage des Geldes oder ist das Zeitgeist? Hat das mehr mit Mentalität zu tun? Ich meine, es ist natürlich verknüpft dadurch, dass wenn der Zeitgeist sozusagen avers ist, dann gibt es eben auch nicht viel Geld für diesen Bereich.
Man muss sicherlich unterscheiden zwischen dem Einkommen der Landwirte und dem Kapitalbedarf der Landwirte, wenn sie denn ganz normal am Markt teilnehmen wollen. Wir haben hier mal eine Ausstellung gemacht über freie Bauern im Oderbruch und haben uns so angeschaut, was hieß es denn, frei zu sein? Vor meinetwegen 280 Jahren und vor 200 Jahren, vor 150 Jahren und so weiter bis heute. Wir haben so 8 verschiedene Modelle identifiziert. Das erste waren noch diese Halbbauern, die Kossäten, die fast überhaupt keine eigene Naturalgrundlage hatten und dann aber auf den Amendeflächen Fettochsen gemästet haben, die sie dann in Berlin vermarkten konnten. Das war ihre selige Freiheit, so haben sie diese Wiesen genannt, ja. Und dann kamen die Kolonisten, die sind ja hier vom alten Fritz wirklich angesiedelt worden und haben dafür bestimmte Freiheitsrechte bekommen, mussten keinen Wehrdienst leisten, waren teilweise auch steuerbefreit. Und dann hatte man im 19. Jahrhundert, und das gilt, glaube ich, für viele Teile Deutschlands, sehr erfolgreiche Bauernwirtschaften, die gut gearbeitet haben und gut eingerichtet waren und auch gut ausgestattet waren. Jetzt kam aber der technische Fortschritt und man musste auf einmal investieren in neue Maschinen. Und das führte zu dem Paradox, dass diese erfolgreichen, guten Bauernwirtschaften permanent verschuldet waren, weil sie ständig Dreschmaschinen oder später dann eben auch Schlepper oder Dinge brauchten, an denen sie wieder abzuzahlen hatten. Und dieses Dilemma hat man eigentlich bis heute. Bis heute haben wir es zu tun mit eigentlich guten Betrieben, die aber damit beschäftigt sind, die Kapitallücke abzuarbeiten und Schulden abzuzahlen, die sie aufnehmen mussten. Das ist sozusagen die Last des verantwortlichen Landwirts. Auf der anderen Seite ist die Frage, was kann ich für ein Einkommen erzielen? Und das ist, glaube ich, sehr verschieden. Da bin ich gar nicht so gut informiert, was Landwirte in Deutschland verdienen. Ich weiß nur hier in Ostdeutschland, dass die Betriebe sehr unterschiedliche Einnahmen haben. Das hängt davon ab, auch dort wieder, wie haben sie sich betrieblich ausgerichtet? Es gibt hier zum Beispiel einen Betrieb, die bezahlen sich sehr bescheidene Löhne aus, um aber möglichst viel Beschäftigung im Dorf zu haben. Deswegen halten sie auch Tiere, denn Tiere machen Arbeit und wenn ich Tiere habe, habe ich auch Beschäftigung. Die Fläche, die sie bewirtschaften, könnte auch ein Betrieb von Vater und Sohn alleine im Feldbau bewirtschaften und hätte damit viel weniger Beschäftigung. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer, diese einzelnen Betriebe miteinander so ohne weiteres zu vergleichen. Das sind letztlich immer auch kleine Systeme, Pfadabhängigkeiten und was wir im Agrardiskurs aber haben, ein Urteil über die Landwirtschaftsbetriebe, eigentlich moralisierende Urteile, wo man nicht mehr sagt, wie früher, man hat einen guten Bauern und vielleicht einen schlechten Bauern, sondern man hat einen guten Bauern und einen bösen Bauern. So einfach machen wir es uns ja häufig inzwischen mit der Landwirtschaft. Das wird eben den Auseinandersetzungen und den Konflikten, in denen diese Betriebe stehen, nicht gerecht.
Als Sie eben sagten, was bedeutet frei sein, und dann haben Sie es so ein bisschen durchdekliniert durch die Jahrhunderte, habe ich mir gedacht, frei sein heute bedeutet unter anderem, sich nicht von absurden Corona-Vorschriften kujonieren zu lassen. Und ich springe da jetzt thematisch ein bisschen, aber ich hatte den Eindruck, dass gerade in dem Zusammenhang mit dem Drama, was wir in den letzten 2 Jahren hier erlebt haben, die Bauern am wenigsten anfällig sind. Also der große Ruf nach Maßnahmen kommt aus den Städten, aber mir scheint, dass es so etwas wie eine natürliche Resilienz im Bauernstand gibt, plakativ gesagt. Würden Sie das auch so teilen?
Ja, ich habe zumindest den Eindruck, dass vor allen Dingen jene, die selber mit ihren Händen arbeiten müssen, ohnehin ja die Notwendigkeit haben, dass sie sehr, sehr verschiedene Informationen in ihr eigenes Denken integrieren müssen. Also ein Landwirt guckt auf den Acker, er guckt aufs Wetter, er guckt in seine Bilanzen, er guckt meinetwegen auf die Marktpreise und er muss sich von früh bis spät um die Bürokratie kümmern und dann hat er vielleicht noch Angestellte und. Und das heißt eigentlich, diese Menschen müssen also sehr asymmetrische Informationen verarbeiten. Und das macht sie schon in gewisser Hinsicht unabhängiger gegenüber unseren immer heftiger werdenden Diskursstürmen quasi, in denen ja in der Regel ein einziges Thema extrapoliert wird und dann alle anderen erschlägt. Das können die sich gar nicht leisten. Und den Eindruck habe ich eben schon auch von den Landwirten, übrigens aber auch von den Handwerkern. Also in meiner Arbeit spreche ich auch sehr viel mit Handwerkern und da ist eine ähnliche Skepsis gegenüber diesen unglaublichen Diskursgewittern, von denen wir ja in den letzten Jahren nass geregnet worden sind sozusagen, immer wieder zu spüren. Die greifen einfach nicht auf eine Informationsquelle zurück und haben dadurch einfach eine größere Distanz, das würde ich schon sagen.
Und dieses heteroklite Wissen, wie Sie es gerade beschreiben, das ist ja eigentlich unglaublich wertvoll, wird kaum wo vermittelt. Ja, wo sollte es auch vermittelt werden? Nicht in den Schulen, nicht an den Universitäten. Es ist ein praktisches Erfahrungswissen, was man eben durch bestimmtes Tun, durch bestimmte Tätigkeiten erwirbt. Und Sie versuchen das ein bisschen, wenn ich es recht verstehe, aufzusaugen, in Worte zu fassen, weiterzugeben, zu kanalisieren, ja?
Ja, und dahinter steckt sicherlich auch ein Konflikt, den ich selber mit der Wissenschaft habe. Ich war viele Jahre in Forschungsprojekten und habe dort ja natürlich auch tolle Kollegen gehabt und schöne Projekte machen können, aber es war auch zu spüren, gerade in den letzten Jahren, dass die Qualität vieler Forschungsprojekte nachließ, weil im gleichen Maße die zulässige Erfahrung immer weiter verengt wurde. Das heißt, wir haben auf der einen Seite immer mehr Transdisziplinarität und Stakeholder-Workshops und World-Cafés, wo alle mitmachen sollen an der Nachhaltigkeitsforschung. Aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Karriere von Modellierung zum Beispiel. Also es wird ganz, ganz viel gerechnet. Und das ist ein Problem, das hat mir mein Vater schon erzählt. Der ist Forstwissenschaftler, war lange Zeit in der Ökosystemforschung. Und der sagt, es fing in den 70er Jahren schon an. Da begann er mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten und hatte Partner, die das konnten und die wollten Daten von ihm und haben immer gesagt, gib mir mal deine Daten rüber, ich will mal was rechnen. Und da hat er gesagt, nee, Moment, die Daten sind noch nicht so weit, die sind noch nicht reif, die sind nicht gut, die sind nicht valide, die Daten kann ich nicht einfach so rausgeben. Und dann haben diese Kollegen immer gesagt, das ist nicht schlimm, wir können das immer noch ändern. Nur erstmal, dass mal was da ist, wir füttern erstmal unsere Modelle. Und das hat ihn damals schon in den späten 70ern, da hat ihn das schon irritiert. Diese fehlende Reflexion über die Qualität der Daten und die zunehmende Verselbstständigung der Modelle. Die komplexe Erfahrung, die ein Mensch macht, der selber meinetwegen ein Forstwissenschaftler muss in den Wald gehen. Der muss mit allen Sinnen den Wald ansprechen. Und der soll schon auch Daten generieren und Daten verarbeiten, aber letztlich muss ich selber ja und nicht der Computer, der mir was rechnet, sondern ich selber muss der Chef bleiben. Ich muss sagen, ich beurteile die Qualität dieser Daten und wenn mir hier mein Modell irgendwas ausspuckt, dann muss ich aber auch in den Wald gehen und gucken, ob das überhaupt sein kann. Und diese kritische Reflexion über das, was mir meine wissenschaftliche Methode hier gerade ausspuckt und ob das glaubwürdig ist, die ist auf jeden Fall, zumindest meiner Wahrnehmung nach, rückläufig. Und das ist gerade eben für die Landnutzungswissenschaften auch ein ganz großes Problem.
Jetzt haben Sie mir mit der Erwähnung des Waldes natürlich noch ein Stichwort gegeben und mit Ihrem Vater, der Forstwissenschaftler war. Wir müssen mal über den Wald reden. Das ist ja auch ein Teil der Landschaft, selbstverständlich. Aber es ist auch ein ganz besonderer Teil der deutschen Seele. Es ist eine alte Geschichte, ne? Hat wahrscheinlich schon vor Jahrtausenden begonnen. Die Römer haben ja nicht schlecht gestaunt beim Anblick von so viel Wald. Und bei uns ist es tief in den Märchen. Der Wald ist das Dunkle, das Unheimliche. Jeder hat ein ganz besonderes Waldgefühl. Also jeder Deutsche, würde ich mal sagen. Und jetzt sprachen Sie von der Qualität der Daten und von der Verselbstständigung der Modelle. Im Zusammenhang mit dem Wald ist jetzt spätestens ein Wort zum Waldsterben fällig.
Ja, wir hatten einen sogenannten Waldsterbensalarm. Der ist ja auch viel untersucht worden. Man hat in den 80er Jahren den sauren Regen gefürchtet und es gab auch damals übrigens Modelle, die ja vorausgesagt haben, ich weiß nicht mehr, wann es genau sein sollte, irgendwann in den 2000er Jahren sollte der letzte Baum.
Wir müssten alle längst tot sein. Ja, es dürfte keinen Baum mehr geben.
Und das ist übrigens auch immer wieder, man hat sich das immer wieder angeschaut. Es gab sogar mal ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das eigentlich Lehren ziehen wollte aus diesem Waldsterbensalarm. Denn es gab ja damals auch Forstwissenschaftler wie Heinz Ellenberg, glaube ich, die hinterher gesagt haben, naja, wir haben schon gesehen, dass das so nicht stimmt, aber es war damals schwierig zu widersprechen. Denn erstens hätten wir uns einen Haufen Ärger eingefangen und außerdem...
Dem Spiegel zu widersprechen und dem Stern zu widersprechen und diesen wahnsinnigen Bildern von versteppten Landschaften und Prognosen.
Das hätte eben auch letztlich eigene Forschungsprojekte gefährdet. Und das sind ja Zusammenhänge, die wir in den letzten Jahren auch immer wieder sehen können, dass es offenbar schwierig ist, mit einem gewissen Urteilsvermögen, mit einer Skepsis gegenüber den diskursiven Wellen, denen wir unterworfen sind, als Wissenschaftler heute noch aufzutreten und zu sagen, ah, Moment, da wäre ich vorsichtig. Dann ist das eher eine Privatsache, wenn man skeptisch ist gegenüber den großen Alarmismen. Und dass der Wald für die Deutschen so eine besondere Bedeutung hat, liegt, glaube ich, gar nicht nur an der Mythologie oder an der Geschichte, sondern es hat noch einen anderen Grund, nämlich, dass der Wald in Deutschland öffentlicher Raum ist. Das heißt, jeder Mensch ist befugt, ihn zu betreten, und zwar ganz egal, wem er gehört. Und ich bin niemandem Rechenschaft darüber schuldig, was ich zu suchen habe, solange ich mich an ganz einfache Regeln halte. Also ich kann nicht einfach ein Feuer machen oder natürlich soll ich keinen Müll hinterlassen und so weiter. Aber ich darf den Wald betreten. Und da drückt sich also eine Art staatsbürgerliches Recht aus, das die Deutschen wirklich sehr gerne genutzt haben. Und deswegen ist es eben so prekär, wenn man den Eindruck hat, mit dem Wald ist etwas nicht in Ordnung. Dann sind viele erstmal ganz stark dabei engagiert, weil es zumindest in unserer Kultur einfach dazugehört, in den Wald zu gehen. Und ich war in anderen Ländern, wo ich manchmal gestaunt habe, dass es dort große Wälder gibt, die eingezäunt sind, in die ich gar nicht rein durfte, nicht mal zum Joggen. Und das ist bei uns eigentlich anders gedacht.
Weil die Rehlein auch privat sind, die da drin rumlaufen. Das ist natürlich ein Forstrevier, ein Jagdrevier.
Ja, und hier ist es eben so, egal ob Staatswald oder Privatwald, ich darf eigentlich erst mal rein. Und deswegen ist es, glaube ich, vielen Menschen auch wichtig, was mit dem Wald ist. Deswegen lassen sie sich auch leicht besorgen, ist ja manchmal auch durchaus berechtigt. Und deswegen ist es immer wieder wahrscheinlich auch in Wellen so ein breites gesellschaftliches Thema.
Sind Sie ein Waldgänger?
Ja, aber ich lebe mitten auf dem Acker. Wenn ich in den Wald will, muss ich ein Stück fahren. Insofern sieht man mich häufiger in der freien Feldflur als im Wald.
Aber implizit habe ich schon verstanden, dass Sie diesen Waldsterben-Zirkus für Quatsch halten. Also es gab ja dann solche Theorien. Also erstmal gab es natürlich Leute, die gesagt haben, Entschuldigung, aber der Wald hat doch ganz doll zugenommen. Gerade nach diesem Waldsterbensalarm konnte man sehen, dass die bewaldete Fläche wächst. Und dann wurde das aber erklärt als ein weiteres Todessymbol oder Todessyndrom. Das heißt, je mehr der Wald wächst, desto kränker ist er. Also perfekte Dialektik, da kommt man ja nicht mehr raus.
Also ich war damals noch sehr jung. Ich habe tatsächlich mal mit Frank Ükötter, mit einem Umwelthistoriker, sogar mal was geschrieben über den Waldsterbensalarm von damals und wie er hinterher wieder aufgearbeitet wurde. Im Moment sprechen wir über andere Belastungen für den Wald, die nichts mehr mit dem sauren Regen zu tun haben. Dass der Wald daran nicht gestorben ist, wissen wir heute. Und dass es auch sehr, sehr präzise, eingrenzbare Schadursachen damals waren, wissen wir. Heute ist es etwas schwieriger, denn wir reden heute, zumindest wenn wir die Zeitung aufschlagen, von Wald und Klimawandel. Und da zeichnet sich ein ähnliches, unübersichtliches Bild, wenn man genau hinschaut, wie bei der Landwirtschaft. Es ist überhaupt nicht zu leugnen, dass wir große Teile des Waldes in Deutschland haben, wo nicht standortgemäße Baumarten wachsen. Also Fichten vor allen Dingen sind ein großes Problem, die dann in den Trockenjahren, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, das waren ja wirkliche zum Teil Dürrejahre, abgestorben sind. Und es ist eigentlich unstrittig, dass diese Wälder auch umgebaut werden müssen. Die Frage ist nur, wie macht man das? Wie viel überlässt man dabei der Natur? Wie viel will man selber bestimmen, was dort in Zukunft für Baumarten wachsen? Wie lange darf das eigentlich dauern? Und wonach richtet man sich eigentlich? Denn wir wissen zwar, das Klima verändert sich, zumindest wissen wir, dass sich das Wetter sehr stark verändert, das erleben wir. Es gibt wirklich trockene Jahre, es gibt extreme Stürme, wo ja ganze Waldbestände zusammenbrechen. Wir haben Waldbesitzer auch befragt, die wirklich schlaflose Nächte hatten und sehr traurige Jahre, weil ihnen ja große Mengen ihres Waldes auch abgegangen sind. Aber die Frage ist dennoch, wie soll man jetzt eigentlich entscheiden, welche Baumarten soll ich denn bei mir jetzt anpflanzen? Ich bin kein Förster oder kein Forstwissenschaftler. Ich kann das in dem Sinne nicht beurteilen. Aber was ich sehe, ist, dass auch dort, genau wie vorhin bei den Landwirten beschrieben, die Idee, dass die Waldbewirtschaftung, dass die gelingen kann, dass es eine sehr starke Idee ist, die selbst jene uns vermittelt haben, die in diesen Dürrejahren sehr stark haben einstecken müssen, die also wirklich viel Wald verloren haben und die alle sagen, es ist die Mühe wert, es lohnt sich und wir müssen versuchen, als Gesellschaft die Wälder so zu entwickeln, dass sie uns zu Nutzen sind, dass wir vielleicht nicht immer nur Holz importieren müssen, sondern dass wir uns selbst auch mit dem Holz, was hier wächst, versorgen können. Es wächst auch genug nach, ist auch genug da. Und wir können einen gewissen forstlichen Optimismus uns durchaus erhalten, den die Forstpartie sozusagen aus dem 19. Jahrhundert noch mitgebracht hat. Ich habe sehr viele Förster erlebt, die sagen, das geht. Wir können das erreichen. Es ist was Schönes. Und was für ein Wald richtig und gut ist, das hängt vom Standort ab. Das ist das Allerwichtigste, sich immer wieder klar zu machen. Es ist nicht egal, wo ich was anpflanze, wo ich was habe. Ich muss genau den Standort kennen. Und dann kann ich auch zum Teil auch mit wissenschaftlicher Unterstützung die richtigen Entscheidungen treffen.
Und es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass ein spezielles Wissen erwächst, ja, im wörtlichen Sinne aus der Beobachtung der Natur. Und dass man es im Zweifelsfall nicht alles mit Modellen besser berechnen kann.
Das ist genau der Punkt. Die Forstleute stehen im Wald. Sie müssen schauen, sie müssen eingreifen, sie müssen ernten, sie müssen pflegen. Sie müssen aber auch mal sagen können, hier mache ich mal nichts. Hier gucke ich mal, was die Natur mir anbietet. Hier gehe ich mal auf eine freie Sukzession und warte einfach mal ab. Sie müssen gleichzeitig Gastgeber sein für die Menschen, die in den Wald kommen. Sie müssen sich um das Wild kümmern, damit der Verbissdruck nicht so hoch ist, dass sie überhaupt neue Bäume, gerade Laubbäume, überhaupt hochbekommen können. Sie müssen also einerseits Polizei sein, das ist kein beliebtes Wort mehr, aber im Prinzip ist es so, sie müssen schon auch die Ordnung im Wald halten und gleichzeitig aber großzügig sein und die Menschen einladen. Und das sind so viele, es ist genau wie bei den Landwirten wieder, es sind so viele verschiedene Elemente, auf die sie zugreifen. Im Übrigen, sie haben alle studiert, ja, also das sind Leute, die sind sehr gut ausgebildet. Und das ist wirklich ein Drama, wie in den letzten Jahren dieser Forstberuf in meinen Augen in Misskredit geraten ist, wie er zum Teil zerlegt wird in hoheitliche Aufgaben und betriebliche Aufgaben. Und dieses gärtnerische Prinzip, wie ich es immer nenne, nämlich sich für alles zu interessieren, was im Wald stattfindet, für die Natur, für die Artenvielfalt, für das Holz, für die Besucher und so weiter. Dieser ganzheitliche Ansatz, das war eigentlich eine ganz tolle Idee, das in dem Forstberuf so zu verankern. Und man kann eigentlich im Moment schon sehen, dass dieses Berufsbild strapaziert wird, dass es nicht einfach ist, heute diesen ganzheitlichen Ansatz durchzuhalten. Und viele Förster beklagen sich darüber und sagen, Mensch Leute, schenkt uns doch dieses Vertrauen. Wir selber wollen doch gerne an unsere Nachfolger einen Wald übergeben, der eine Chance hat, der gut ist, an dem man sich erfreuen kann und der Holz abwirft. Und in diesen Scharmützeln, die wir aber heutzutage haben, zwischen sozusagen Alarm und auch Schuldvorwurf geradezu gegenüber der Landnutzung, da gerät der Forstberuf ganz schön mit dem Rücken an die Wand, sodass ja heute viele schon vorschlagen, man solle vielleicht gar nicht mehr von Forstwirtschaft sprechen, man solle vielleicht lieber von Waldwirtschaft sprechen.
Und ich habe jetzt in unserem Gespräch gelernt, was Landschaftskommunikation ist und was für ein großartiger Landschaftskommunikator Sie sind, Herr Anders. Wir haben über Feld, Wald und Wiese gesprochen und Sie schreiben ja gerade ein Buch nach dem anderen. Was ist das letzte und was wird das nächste sein?
Ich arbeite im Prinzip zweigleisig. Zum einen bin ich in bestimmten fachlichen Zusammenhängen in dem Oderbruch-Museum, das diese Diskurse für diesen spezifischen Raum aufschließt, manchmal aber auch ganz konkret im Kontext der Forst- oder Landwirtschaft. Das letzte war vom Glück der Ressource zusammen mit Roland Irslinger und Albrecht Bemmann, wo wir eben 25 Beiträge versammelt haben von Forstwissenschaftlern, aber auch Förstern und ganz jungen Studentinnen, ganz verschiedenen Menschen, die ihre Liebe zu diesem Forstberuf uns dargelegt haben und das, was sie dabei umtreibt. Und dann habe ich aber noch ein zweites Gleis, was letztlich für mich so eine Art Überlebensprinzip ist, immer wieder mich in Essays oder Kolumnen zu versuchen und eine Sprache mir selber immer wieder zu erarbeiten, in der ich die Konflikte, die ich erlebe und in denen ich zum Teil auch selber stehe, verarbeite und selber versuche, immer wieder ausdrucksfähig zu machen. Und das Letzte war tatsächlich, sind Texte zur Corona-Zeit, die ich in diesen 2 Jahren geschrieben habe, weil es ja auch im Bereich der Kultur sehr schwierig war, ist ja viel drüber gesprochen worden, öffentliche Kultur noch durchzuführen, nicht nur, weil die Häuser geschlossen waren, sondern auch, weil die Maskenpflicht eigentlich eine öffentliche Kultur sehr, sehr erschweren, die Form des Begegnens behindern. Und ja, mit all diesen Dingen muss man irgendwo hin. Und die versuche ich eben auch in einem eigenen kleinen Verlag mit anderen dann zu versammeln. Aufland Verlag heißt der, wo wir versuchen, unsere eigene Sprache zu entwickeln.
Glauben Sie, dass es im Herbst nochmal losgeht? Wir stehen ja vor einer neuen Runde.
Ja, ich habe gehört, dass erst wohl Joe Biden gesagt hat, the pandemic is not over. Und dann hat es wohl auch unser Kanzler gesagt. Und ich war auch in einem Theater, wo beflissen und also wirklich mit enormem Eifer auf die Maskenpflicht geachtet wurde. Und da die Masken ja ganz starke Symbole sind und da sie offenbar im Moment auch immer noch nicht als Mittel wieder ausgesondert werden, fürchte ich, es soll nochmal losgehen.
Also vom Glück der Ressource des Zuhörens kann ich auch was sagen, denn Sie haben ja mit vielen Leuten gesprochen und daraus Ihr Wissen und Ihre Schriften geformt. Für mich ist es auch ein Glück, Ihnen zugehört zu haben, Herr Anders. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.